Willkommen zu Wohngefühl, dem wöchentlichen Podcast von und für die Macher in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft. Erhalten Sie exklusive Einblicke in Mindset und Know-how von den Experten aus der Branche.
Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wir wieder mit unserem Podcast Wohngefühl und ich freue mich, dass ich heute den Gründer und den Geschäftsführer von der Clivolution GmbH hier vor mir sitzen habe, André Hund, der Mann, der sich um Personalbeschaffung, um Personalbetreuung kümmert, also jemand, der weiß, was uns im Moment treibt, wenn es darum geht, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, zu halten, aber vielleicht sich auch mal von ihnen trennen zu müssen. Schön, dass du da bist, André.
Ja, vielen Dank, Stefan, dass ich hier sein darf, dass ich dein Gast sein darf und wir über dieses spannende Thema sprechen dürfen. Ich freue mich, da zu sein und ja, bin gespannt, was alles für Themen jetzt aufkommen werden, ne?
Ja, wir gehen einmal durch die komplette Personalbeschaffung und bis zur Trennung. Also starten wir ganz vorne. Und der erste Punkt, André, ist, glaube ich, schon mal ein ganz besonderer, weil wenn wir bei uns schauen und neue Führungskräfte und Führungspositionen besetzen wollen, dann finden wir gar keine Leute mehr, die Lust auf Führung haben. Die haben Lust auf spezielle Fähigkeiten, die haben Lust auf, ja, vielleicht das, was sie studiert haben, umzusetzen, aber keine Lust mehr, sich mit Menschen zu beschäftigen, sich in Führungsgremien auseinanderzusetzen, unternehmerisch zu antworten. Also ist das Thema Führung aus der Mode gekommen?
Stefan, auf der einen Seite, wir gehen jetzt schon sehr steil rein, merke ich gerade. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, wenn man den ganz klassischen Weg geht und eine Stellenausschreibung postet, dann wird es immer schwieriger, wirklich gute, passende Menschen, die in Führung gehen möchten oder schon in Führung sind und den Next Step gehen wollen, solche Menschen zu finden und für sich zu gewinnen. Auf der anderen Seite sehe ich es ein klein wenig differenzierter. Wir als Agenturen sind ja nicht dazu da, dasselbe zu machen wie Unternehmen, einfach nur eine Stelle zu posten. Das können Unternehmen auch selber machen, sondern wir gehen noch etwas tiefer in den Markt rein. Das heißt, wir bauen Beziehungen auf zu Menschen. Wir sind längerfristig mit Menschen unterwegs und im Gespräch. Und im Gespräch, glaube ich, kannst du schon sehr schnell auf den Punkt kommen. Schau mal, Führung bedeutet nicht nur Herausforderungen, bedeutet nicht nur Probleme, die zweifelsohne kommen werden, gar keine Frage, sondern auf der anderen Seite auch eine großartige Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln, andere Menschen, die einem anvertraut werden in Teams, weiterzuentwickeln. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, eine tolle Chance. Und Führung kann richtig Freude machen, wenn du es gut vermittelst.
War das schon immer so, André? Also musste man schon immer die Führung, ich sag jetzt mal so salopp, schönreden?
Du, ich glaube weniger. Es hat sich im Lauf der Dekaden ein Stück weit verschoben. Es ging früher, glaube ich, schon sehr viel um Gehalt, um Positionen, um Titel, wo Menschen heiß darauf waren, einen sehr steilen Karriereweg zu gehen, der auch, denke ich, in früheren Dekaden häufig schneller möglich war. Ja, wir haben ja in einer ganz anderen wirtschaftlichen Situation gelebt, wenn man auf die 80er, 90er, 2000er schaut. Und ab einem gewissen Zeitpunkt wurde es schwierig, wurde es problematisch und damit hat sich auch ein Stück weit das Bild des Führens und der Führungskraft verschoben. Ja, und es hat sich ein Stück weit verschoben, wofür gehen Menschen heute an den Start? Und natürlich ist Gehalt wichtig, Benefits sind wichtig, aber es sind inzwischen andere Dinge dazugekommen und die muss ich mit einbeziehen, wenn es um Führung geht und das Gewinnen von Führungskräften.
Würdest du tatsächlich sagen, die steile Karriere wird heute so nicht mehr gesucht oder nicht mehr ist zu absolut, aber es steht deutlich weniger im Vordergrund?
Tatsächlich deutlich weniger, ja.
Woran liegt das? Ist das eine Zufriedenheit? Also dass man einfach sagt, Mensch, ich bin eigentlich ganz gut situiert, warum soll ich mir den Stress machen? Oder ist das diese berühmte Work-Life-Balance-Nummer? Kannst du das verorten?
Ja, der erste Punkt, den du angesprochen hast, der ist interessant und der trifft sicher zu. Wir verspüren im Moment oder seit geraumer Zeit nicht mehr so den Hunger und diesen Biss, etwas zu schaffen, zu erreichen, aufzubauen. Wir haben sehr viel ja geschaffen in den letzten Jahrzehnten gemeinsam in unserem Land und haben einen gewissen Wohlstand erreicht. Und nachkommende Generationen sind da ein Stück weit reingeboren. Die haben diesen Biss gar nicht mehr lernen müssen. Das ist ein Stück weit die negative Seite. Auf der anderen Seite, du hast jetzt Work-Life-Balance angesprochen. Ich konnte mit diesem Begriff eigentlich noch nie wirklich was anfangen.
Ein doofer Begriff.
Ja, du wirst das genauso sehen. Letztendlich würde es ja bedeuten, du hast auf der einen Seite Arbeit und auf der anderen Seite dein Leben. Aber wir sehen es so, Arbeit ist ein Bestandteil deines Lebens, neben einigen anderen. Ja, und da musst du schauen, dass du alle Bereiche, sag ich mal, in einer guten Balance hältst, dass alle Bereiche gesund sind. Und dann macht Arbeit auch Freude und wird nicht zur Belastung. Und um auf die Frage zurückzukommen, wir sehen doch bei jungen Leuten häufig, dass sie das ein Stück weit mehr leben, ja, auch die anderen Bereiche in den Fokus zu rücken und zu schauen, wie schaut's aus um meine Gesundheit, um meine Beziehungen, um meine Ressourcen, und das ist ein Aspekt neben der Arbeit.
Das heißt also, die heutigen Generationen, die in Führung gehen, sind deiner Einschätzung nach ein Stück weit schlauer, als wir es vielleicht waren, weil sie mit einem abgewogeneren Duktus in die Aufgabe gehen und nicht so diesen Tunnelblick haben, ich brauche Erfolg und ich muss immer ganz schnell ganz nach oben und ganz viel verdienen.
Zumindest sehen sie es etwas differenzierter. Ja. Und wenn ich mit älteren Führungskräften oder auch ausscheidenden Führungskräften gerade auf Geschäftsführungsebene im Gespräch bin, dann habe ich von denen leider noch nie gehört, ich habe zu viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Hm. Es ist genau umgekehrt, ja. Und das, glaube ich, machen die jüngeren Generationen anders, weil das haben die ja hautnah gespürt, dass teilweise ihre Eltern, größtenteils waren es in dem Fall dann die Väter, oftmals nicht präsent waren. Mhm. Ja? Und sie merken, das war nicht gut und ich möchte das anders machen. Und daher sehen sie Dinge differenzierter und dem Ganzen muss man einen gewissen Raum geben.
Spannend. Ja gut, verlassen wir so ein bisschen, wir sind sehr psychologisch eingestiegen, ja. Die Grundlage, auf der wir Führung und Führungskräfte heute suchen, du hast gerade gesagt, wenn es darum geht, sie zu finden, ist Netzwerk ganz wichtig, ja. Man kennt die Leute, man baut Beziehungen auf. Wie kriegt man sie denn auf ein bestimmtes Unternehmen gebrandet? Also das ist ja gar nicht so einfach, dass es sich matcht zwischen der Person, die so ihre Planung hat, und dem Unternehmen, was jetzt den Bedarf hat. Gibt's da Tricks und Tipps und irgendwelche Modalitäten, mit denen man das gut machen kann?
Ja, du hast eben einen schon ganz wichtigen Punkt angesprochen, Beziehungen aufzubauen, ja, Beziehungen zu pflegen, Beziehungen, ich würde eher sagen, wachsen zu lassen, klingt immer noch schöner, ne, als dieses Beziehungen aufzubauen. Und Beziehungen wachsen zu lassen läuft ja über einen längeren Zeitraum. Und das bedeutet, dass ich als Unternehmen die Zeit dieses Zeitraums nutzen muss, um mich zum einen bekannt zu machen, um eine gewisse Kultur zu etablieren, um diese Kultur im Markt zu zeigen, indem ich sie tatsächlich lebe, und dann Menschen anfangen, von mir und von meinem Unternehmen zu sprechen und von den Werten, die dort gelebt werden, und von der Kultur, die von oben nach unten geprägt wird, sei es in die eine oder in die andere Richtung. Das ist so der eine Faktor. Und der andere Faktor ist, wir sprechen heute natürlich ganz viel über Social Media. Wie stellen sich Unternehmen dar? Wie präsentieren sie sich? Und das ist ein essentieller Faktor geworden.
Total interessant. Du sagst gerade, also ich frage, wie kriege ich den Menschen ins Unternehmen, und du sagst, das Unternehmen muss ich erstmal zeigen. Aber das bedeutet ja eigentlich, ist dann eine gute Personalentwicklung, angefangen dann auch natürlich mit einem guten Hiring-Prozess, braucht ein Unternehmen, was permanent sich auch erstmal angemessen präsentiert und was permanent darüber eine Aussage trifft, wie es funktioniert, was die Werte sind, was es darstellt. Also ist das im Grunde so, das Unternehmen braucht eine laufende Personality im Markt, um Menschen ansprechen zu können?
Absolut, absolut. Wenn wir mit Unternehmen ins Gespräch gehen, für die wir Fach- und Führungskräfte gewinnen sollen, dann kriegen wir oft die Frage gestellt, was müssen wir denn machen, damit wir die richtigen Bewerbenden jetzt bekommen? Und dann könnte ich natürlich ganz flapsig antworten, naja, wenn Sie morgen jemanden einstellen wollen und heute beginnen, dann ist es schon lange, lange zu spät. Weil der Prozess im Recruiting beginnt leider für viele Unternehmen ab dem Zeitpunkt, wo die Position offen ist, oder kurz davor, wenn man weiß, sie wird open. Aber für uns beginnt es schon wesentlich weiter vorher, ja, indem man einfach Kultur prägt, Kultur im Markt lebt und dann auch schon mittel- und langfristig Beziehung zu potenziellen Kandidaten, die sich eventuell in Zukunft bei mir bewerben können, indem man da einfach schon Beziehungen pflegt, ja, und in Kontakt ist mit Menschen. Und da kommt natürlich immer wieder der Kostenfaktor auf, zumindest von Seiten der Unternehmen, was sie das kostet, wenn sie dafür Leute, ich sag jetzt einfach mal People and Culture Manager anstellen, ja. Und wir aber die Frage immer umdrehen, was kostet sie es, wenn sie das nicht tun, ja. Und wenn sie erst zu spät in den eigentlichen Recruiting-Prozess einsteigen und dann eventuell über Monate die Position nicht besetzen können. Du hast das angesprochen am Anfang, ja. Viele Positionen bleiben teilweise über Monate vakant. Und ich mir dann die Frage stellen muss, was kostet mich dann so eine Vakanz? Weil wenn dann Teams plötzlich anfangen, nicht mehr ordentlich zu performen, weil sie nicht mehr gut geführt werden, wenn dann erste Menschen aus diesem Team kündigen, weil Führung fehlt, dann wird's richtig teuer. Und dann hätte ich mir diese Kosten ersparen können, indem ich vorher ganz andere Schritte gegangen wäre.
Ja, nochmal ganz anderer Horizont, denn in der Tat, Stelle wird frei, ich brauche Personal, ab dann scheint die Uhr zu ticken. Du sagst uns und rufst uns gerade zu, es ist im Grunde eine permanente Aufgabe, die das Unternehmen vor sich haben muss. Auch wenn man gerade gar niemanden sucht, muss man im Markt präsent sein und schon mal langsam die Wurzeln dafür legen, dass wenn dann der Fall eintritt, Menschen wissen, was es für ein Unternehmen ist, auch natürlich angesprochen sind und ein Stück weit Interesse daran haben, sich mit dem Betrieb darzustellen.
Ja, richtig.
Sehr, sehr interessant.
Lass mich eine Sache da noch einfügen.
Ja.
Es geht letztendlich in dem Fall ja nicht nur um die Mitarbeitenden oder die, die ich eventuell für mich gewinnen möchte. Gerade bei großen Konzernen spreche ich ja gleichzeitig auch von potenziellen Kunden. Hm. Ja, der eventuell sich mal bei mir bewirbt, ist eventuell auch vorher Kunde bei mir. Ja? Oder Mitarbeitende, die sich im Unternehmen wertgeschätzt fühlen, sprechen ja ganz anders im Markt über ihr Unternehmen, ja, da wird mit einem gewissen Stolz, einer Freude, einer Wertschätzung gesprochen und das zieht Kreise, nicht nur im Recruiting, sondern auch in der Gewinnung von Kunden und in der Kundenpflege, ne? Also das hat riesen Auswirkungen.
Ja. Jetzt kommen wir vom Start, den Mitarbeiter zu finden, ihn ins Unternehmen zu integrieren, in die Phase des Entwickelns im Unternehmen. Mhm. Sehr häufig finden wir die Situation, Besetzung ist da, dann gibt's vielleicht noch einen Mentor, der arbeitet für 4 oder 6 Wochen die Person dann ein und dann erwartet man ja, weil man ja so lange gesucht hat, jetzt muss der das auch können oder die, dass sie sich dann durchschlägt. Das sind ja nicht die Methoden, mit denen man Führungskräfte dauerhaft nicht nur motiviert, sondern auch entwickelt, also ihnen eine Chance gibt, ihr Potenzial wirklich auszuleben.
Richtig.
Was würdest du Unternehmen und auch vielleicht auch Mittelständlern empfehlen, zu tun, um eine permanente und kontinuierliche Entwicklung und dabei aber auch eine Wertschätzung der Person zu inszenieren?
Ja, auch da tatsächlich muss man oftmals einen Schritt nochmal nach vorne gehen. Und im eigentlichen Auswahlprozess von Kandidaten erleben wir sehr häufig, dass Unternehmen zu sehr auf die fachliche Passung achten. Die fachliche Passung, die ist natürlich essentiell wichtig, gar keine Frage, die muss stimmen. Aber gerade wenn man mit Agenturen zusammenarbeitet, kann man davon ausgehen, dass fachlich passende Kandidaten geliefert werden. Ja? Und das kann ich relativ schnell in Gesprächen mit der Fachabteilung überprüfen oder durch Assessment Center, ob die fachliche Passung stimmt. Aber der Schwerpunkt muss unserer Ansicht nach und unserer Erfahrung nach später oder im Prozess dann eigentlich mehr auf der menschlichen Passung liegen. Passt denn diese Führungskraft zu der Kultur unseres Unternehmens und passen wir zur Führungskraft, ja? Es ist nie ein Einbahnstraßenprozess. Es ist immer ein gegenseitiges Bewerben eigentlich.
Heißt aber, ich muss als Unternehmen meine Kultur kennen.
Richtig.
Das scheint so banal zu sein. Ja. Aber wenn ich sage, in was soll denn die Person passen, muss ich erstmal wissen, was ist denn das Gegenstück, auf das es passen soll. Wissen Unternehmen das überhaupt? Ist das eine definierte Aufgabe, zu wissen, wie mein Unternehmen kulturell jetzt gerade passend ist?
Ja, also wir erleben da immer mehr Awareness im Markt, dass tatsächlich es einfach essentiell wichtig ist, zu sagen, was ist die Vision unseres Unternehmens? Und zwar natürlich weit über das hinaus, wir müssen Umsatz machen. Was ist die Vision? Was sind die Werte, für die wir stehen? Wie leben wir diese Werte? Und das insgesamt ergibt dann ein Stück weit die Unternehmenskultur, die natürlich von oben nach unten gelebt werden muss. Weil du kennst das auch gut, Stefan. Wie sagt man immer so schön, Strategie frisst Kultur zum Frühstück, ja? Du brauchst Kultur, die von oben nach unten in jeder Ebene gelebt wird.
Was du gerade beschrieben hast, ist natürlich der Klassiker. So müsste es sein. Aber Kultur ist doch das, was wirklich passiert. Ist doch das, was tatsächlich gelebt wird. Das ist die Führungskraft in Abteilung A, die immer Probleme hat, sich auszudrücken und sich wegschließt und kaum Kommunikation mit dem Team hat, ne? Oder ist die Führungskraft B, die immer herrscherisch entscheidet und überhaupt keine Teilhabe stattfinden lässt? Also ist dieser Kulturprozess, wie du ihn lehrbuchmäßig jetzt beschrieben hast, die richtige Passung, oder ist es nicht, ich sag mal, die tatsächliche Wahrheit, von der ich als Führungskraft wissen muss, dass der Betrieb so läuft, wie er läuft, mit seinen Defiziten, mit seinen Mängeln, mit seinen Schwächen, ist das nicht eigentlich das Passstück, auf das es gehen muss?
Ja, du hast eben was Interessantes gesagt. Kultur ist doch das, was gelebt wird. Yeah. Und da hast du vollkommen recht. Und auch da, wir gehen immer wieder gerne einen Schritt nochmal nach vorne, wenn wir mit Unternehmen im Gespräch sind. Und auch da muss ich sagen, ja, ich kann Kultur leben, aber muss mir vorher die Frage stellen, was möchte ich denn leben und was ist mir wichtig? Und das muss geklärt werden. Und dann schließt sich auch wieder ein Stück weit der Kreis zu deiner Ursprungsfrage, ne? Wie binde und entwickle ich Mitarbeitende und gerade Führungskräfte längerfristig im Unternehmen? Und da sprechen wir ganz bewusst natürlich von Binden und nicht von Fesseln, ja? Und da läuft vieles darauf hinaus, einmal, wie ich es sagte, dass du im Bewerbungsprozess schon sehr auf die menschliche Passung achtest, aber dann eben auch nach einem guten Onboarding, was oftmals noch gegeben ist in einem Unternehmen, dann auch ansetzt und sagst, wie bleiben wir an den Menschen dran? Wie bleibe ich als Geschäftsführung an den Führungskräften dran und vermittle ihnen, dass sie an ihrem Team, an den Menschen dort dranbleiben müssen?
Das ist eine gute Frage und im Grunde jetzt dann auch der nächste Schritt, wenn wir diese Reise durch den Ablauf einer Mitarbeiterzeit in einem Unternehmen drauf gucken. Wie führe ich denn oder was habe ich denn für Methoden, um Führungskräfte zu begleiten? Was würdest du da empfehlen? Ist es das Face-to-Face, die kollegiale Beratung? Sind es eher die Team-Spirit-Großaktionen? Also hast du so ein paar Tools, wo du sagst, damit hat man eigentlich gerade so für mittelständische Unternehmen, denn die Immobilienwirtschaft ist stark mittelständisch geprägt von der Größenstruktur her, ein paar Tools, die wir uns bei dir klauen können?
Du, ich glaube, es ist tatsächlich ein guter Mix aus allem. Das fängt einmal damit an, dass ich mir selber überlegen muss, vielleicht als Geschäftsführung, wie möchte ich führen? Und da sehen wir drei Punkte als ganz essentiell an. Einmal Authentizität. Ja, bedeutet für uns ganz schlicht gesagt, ich lebe, was ich sage. Das ist der erste Punkt. Bin ich authentisch? Zweiter Punkt ist Zeit. Ich muss mir Zeit nehmen für meine Mitarbeitenden. Wir hören immer wieder, ich habe zwischen all den Themen keine Zeit. Aber du wirst die Themen nicht ordentlich bewältigen, wenn du dir keine Zeit für die Menschen in deinem Umfeld nimmst. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt läuft immer wieder auf Kommunikation hinaus. Ja? Wie häufig kommuniziere ich? Wie klar kommuniziere ich? Welche Wortwahl treffe ich in meiner Kommunikation? Das ist das eine. Also ich kann schon selber sehr viel prägen, gerade in einem mittelständischen Unternehmen, wo es ein Stück weit überschaubar ist, wo ich nah an den Menschen dran sein kann, und das muss ich machen. Das Weitere ist natürlich, dass ich mir überlege, in welche Führungskraft möchte ich eventuell investieren im Sinne von Führungskräftebegleitung und Entwicklung. Oder auch dann, wie du es schon sagtest, in Form von ganzer Teambegleitung und Entwicklung oder Teamworkshops. Und da kann ich sehr viel machen. Du kannst es remote machen, aber wir bevorzugen natürlich immer, wenn sich entsprechend regional anbietet oder man entsprechende Reisezeit auf sich nimmt, zu sagen, nein, wir wollen vor Ort sein, wir wollen mit den Menschen vor Ort arbeiten, face to face, ja. Wir wollen die sehen, wir wollen die spüren und fühlen. Und das macht dann auch richtig viel Spaß und generiert dann auch nochmal einen ganz anderen Impact auf der anderen Seite. Ja, Menschen fühlen sich auch da ein Stück weit wertgeschätzt, wenn sie merken, hey, wir als Führungskräfteentwickler, wir haben uns aufgemacht, wir sind zu ihnen gekommen, wir sitzen mit ihnen zusammen da und machen das nicht nur online.
Da ist ja auch immer so der Vorbehalt im Markt zu sagen, dass solche Einmalaktionen oder auch so persönliche Meetings, ob das jetzt in einem formalen Rahmen oder in gemeinsamen Aktivitäten ist, auch sehr schnell verpufft, dass das so Momentaufnahmen sind. Wie guckst du auf Personalentwicklung, was die Nachhaltigkeit betrifft? Wir wollen ja nicht mal ein gutes Wochenende oder eine gute Schulung oder sowas machen, sondern wir wollen ja wirklich eine grundsätzliche Veranlagung, ein Verständnis, ein Verhalten prägen. Heißt das, man muss alle 4 Wochen einen Impuls setzen, oder heißt das, man braucht vielleicht auch eine ganz andere Methodik, einen anderen Werkzeugkasten, um Menschen Stück um Stück in die Richtung zu bringen, wie es die Unternehmensstrategie benötigt?
Ja. Ja, ich glaube, da ist tatsächlich das Stichwort Kontinuität ganz entscheidend, ja. Also, mittel- und langfristig an Menschen dran zu bleiben, mit Menschen unterwegs zu sein. Das kann ich selber als Geschäftsleitung oder als Führungskraft, als Vorgesetzter gut machen, ja. Da ist wieder dieses Stichwort, wie ich es vorhin nannte, Zeit einfach. Ich muss mir die Zeit dafür nehmen, an Menschen dran zu bleiben. Und wenn es tatsächlich darum geht, von außen sich Hilfe reinzuholen, also sprich mal so einen externen Impuls oder Sparringspartner, auch da sehen wir, dass Einmalaktionen nice to have sind. Aber die wirkliche Entwicklung beginnt eigentlich, wenn ich längerfristig Menschen begleite. Ja, dann passiert Entwicklung.
Diese Begleitung kann ja, und da würde ich unsere Reise jetzt weiter fortsetzen wollen, ja auch zu Konflikten führen, die nicht zu beheben sind. Also zwischen Führungskraft und Geschäftsführung gibt es wirklich grundsätzliche Problemlagen. Oder in der Person des Mitarbeiters oder Mitarbeiterin haben wir Schwierigkeiten, die nicht reparabel sind. Ab wann würdest du sagen, muss man dort eingreifen, im Sinne von auch eine Trennung in Erwägung ziehen? Umkehrschluss, wie viel muss ich auch akzeptieren, dass Persönlichkeit und Einschränkungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach vorhanden sind und ich mir die eierlegende Wollmilchsau, wie man es ja so häufig sagt, auch nicht wünschen kann. In diesem Spannungsverhältnis, was kannst du uns für einen Tipp geben, sollten wir uns positionieren?
Also ich glaube, dass Kompromissbereitschaft in einem Unternehmen immer wichtig ist. Wir kennen das ja auch aus Familien heraus, ja. Wir sind nicht immer einer Meinung. Und ich möchte jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass wir in Unternehmen auch wie eine Familie agieren müssen. Ja? Deine Familie ist zu Hause. Dein Vorgesetzter ist nicht dein Vater und dein Mitarbeitender ist auch nicht dein Bruder. Wir müssen nicht eine Familie sein. Aber wir können uns, glaube ich, von Familie sehr viel abgucken, sehr viel abschauen. Und da geht es um Kompromissbereitschaft, gemeinsam Wege und Möglichkeiten zu suchen und zu finden im Sinne der Sache. Ja, wir müssen nicht alle miteinander dauerhaft Freunde sein in einem Unternehmen. Ja, meine Freunde kann ich mir auch außerhalb suchen und das ist auch gut so. Aber wir müssen gemeinsam das Ziel im Blick haben. Wofür arbeiten wir als Unternehmen oder wofür arbeiten wir gerade? An welchem Projekt arbeiten wir gerade im Team? Wie ist das Ziel? Und wie müssen wir gemeinsam einen guten Weg finden, dieses Ziel zu erreichen? Und das ist häufig, wie ich es vorhin sagte, durch Kommunikation entsprechend möglich. Und wenn es mal an den Punkt kommt, wie du sagst, dass man merkt, es funktioniert wirklich gar nicht, auch dann muss ich mich einfach zusammensetzen, wieder Stichwort Kommunikation, miteinander reden und manches Mal tatsächlich vielleicht auch entscheiden, dass es nicht funktioniert. Und das ist heutzutage oftmals noch ein Stück weit negativ behaftet oder vielleicht mit Scheitern behaftet. Aber eine Trennung hat für mich in einem Unternehmen nicht immer etwas mit Scheitern zu tun, sondern auch vielleicht mit einem gewissen Lernprozess auf beiden Seiten und mit einem Entwicklungsprozess.
Ist das die schöne Umschreibung von Kündigung, also dass man quasi ein Stück weit Wohlfühlsoße darüber bringt und sagt, das ist jetzt kein Scheitern, sondern das ist ein Weiterentwicklungsprozess?
Ich meine das wirklich so, wie ich das sage. Menschen möchten sich weiterentwickeln und ja, in der Situation, wenn sie jetzt vielleicht gerade drin sind und haben die Kündigung auf dem Tisch liegen oder man muss sich einig werden, dann fühlt es sich nicht gut an und es fühlt sich wie ein Verlieren an oder wie ein, es ist mir nicht gelungen. Aber ich glaube, rückblickend realisieren viele, wenn sie das ein Stück weit entsprechend aufgearbeitet haben, dass es ein Entwicklungsweg sein kann, dem man sich dann auch ein Stück weit stellen sollte, damit man weiterkommt und seine Next Steps geht. Ich glaube, das ist das eine. Und das andere ist von Unternehmensseite, auch da müssen wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Es geht ganz viel um Employer Branding. Ja? Stichwort, wie trenne ich mich von Unternehmen? Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt.
Wenn du so ein Gespräch mit einem Mitarbeiter hast, wo du merkst, du gehst auf die Trennung, wie inszenierst du das? Ist das ein Gespräch, was kommt aus so dem Perspektivensetzen? Also schauen Sie, wir tun das jetzt, aber das ermöglicht dieses jenes, also so aus der positiven Seite. Oder ist es ein Gespräch, was erstmal das Aufarbeiten auch der Defizite braucht, um die Begründung herzuleiten, warum man in die Trennung kommt? Also das ist ein ganz sensibler Punkt, den jede Führungskraft kennt. Was ist deine Empfehlung an so einer Stelle?
Ja, tatsächlich könnte ich jetzt sagen, bin ich ja glücklicherweise auf der anderen Seite, ne, auf Agenturseite. Ich bin nicht derjenige, der im Unternehmen Menschen kündigen muss. Aber natürlich kriegen wir die Frage auch immer wieder gestellt, wenn wir beratend für Unternehmen tätig sind. Wie gehen wir in so einen Prozess rein und wie machen wir es? Und auch da zählt für mich zum einen Authentizität, zählt für mich Ehrlichkeit, die Dinge klar zu benennen, aber sie natürlich in einer gewissen sanften Art und Weise rüberzubringen, weil du natürlich damit rechnen musst, dass jemand eventuell aus allen Wolken fällt und plötzlich weinend vor dir sitzt, ja. Und wie fängst du so eine Situation auf? Oder wie lässt du sie gar nicht erst entstehen? Und da gehört natürlich dazu, dass ich Menschen gut abhole, gut einfange ein Stück weit. Und natürlich auch auf das eingehe, was du eben gesagt hast, dass ich herbeiführe, woran hat es denn gelegen? Und was haben wir eventuell schon, nicht eventuell, sondern hoffentlich vorher schon getan, damit wir die Situation lösen, aber jetzt den Eindruck haben, wir sind an einem Punkt, dass wir es nicht lösen werden. Ja? Und diesen Weg, glaube ich, darf ich schon aufzeigen, weil das hat so ein Mensch oder so ein Mitarbeitender dann auch verdient, der sich sicher eine Zeit lang, vielleicht über einige Jahre, sehr fürs Unternehmen eingesetzt hat, viel reingebracht hat. Und natürlich wurde er dafür entlohnt. Aber wir haben immer noch mit Menschen zu tun und nicht mit Maschinen. Und denen muss ich wertschätzend gegenübertreten und mich dann auch wertschätzend verabschieden.
Mir ist, als du gerade gesagt hast, dass Leute dann völlig überrascht, weinend in dem Gespräch aus allen Wolken fallen, deutlich geworden, dass es natürlich auch wichtig ist, auf der Strecke, bis man sich mal trennen muss, die Defizite immer wieder zu diskutieren, zu öffnen, darzulegen. Ja. Also so, dass der Mitarbeiter eine Chance hat, auch dagegen zu arbeiten, sich zu verbessern, das Problem zu lösen oder die Problemlage zu lösen. Weil dann dürfte eigentlich das Trennungsgespräch, und wir sind jetzt so im letzten Part unseres Gespräches, dann dürfte das Trennungsgespräch zumindest mal nicht vom Himmel fallen, sondern hat es ja eine Vorgeschichte. Und man kann auf diese Vorgeschichte zugreifen und kann damit auch herleiten, warum jetzt tatsächlich eine Veränderung stattfinden muss, die für den Mitarbeiter ja häufig erstmal auch als Scheitern wahrgenommen wird.
Ja. Größtenteils ist es der Fall. Man hat sich vorher schon miteinander auseinandergesetzt und hat versucht, Dinge nicht nur anzusprechen, sondern auch zu lösen. Aber wir erleben es doch immer wieder, dass in Unternehmen Menschen tatsächlich aus allen Wolken fallen, wo eigentlich der Führungskraft klar war, dass diese Person damit hätte rechnen müssen. Aber es gibt so Situationen, und das betrifft ja nicht nur das Berufsleben, manchmal bist du völlig überrascht und hinterher mit etwas Abstand sagst du dir, ja, eigentlich hätte ich es kommen sehen müssen, aber vielleicht wollte ich es auch nicht. Ja, den Punkt erleben wir häufig. Menschen wollen das dann nicht wahrhaben. Und wenn es irgendwann soweit ist, dann ist man bass erstaunt. Ja.
Aber auch das ist ja eine Aufgabe, der ihr euch stellt. Ihr begleitet Unternehmen und dann auch Mitarbeiter, die in diesem Trennungsprozess sind. Outplacement ist ja einer der Begriffe, der in den letzten Jahren dort eine große Rolle gespielt hat. Wie hat sich das so entwickelt? Was ist da so euer Aufgabenpaket?
Ja, also Unternehmen buchen heutzutage wesentlich häufiger Outplacement. Zum einen, wie ich es vorhin schon sagte, um sich wertschätzend von Menschen zu verabschieden, die jahrelang für ein Unternehmen tätig waren. Aber natürlich auch auf der anderen Seite, wie ich vorhin schon angesprochen habe, im Sinne von Employer Branding. Ja, weil Menschen sprechen darüber, wie man sich von ihnen getrennt hat. Und die größte Stimme im Markt, auch im Bewerbermarkt, sind deine eigenen Mitarbeitenden oder ehemalige Mitarbeitende. Und da spreche ich nicht unbedingt über die ganzen Empfehlungen über LinkedIn oder Kununu. Geschrieben werden kann viel, aber im persönlichen Austausch, da wird der eigentliche Punkt gesetzt. Und da möchte ich doch schauen, wie spricht ein ehemaliger Mitarbeitender über mein Unternehmen und auch über den Punkt, wie habe ich mich von ihm getrennt, wie wertschätzend habe ich es gemacht, aber auf der anderen Seite, wie sehr habe ich ihm auch eventuell durch ein Outplacement geholfen, zügig über diesen Punkt, über diese Phase hinauszukommen, wieder strategisch gut und menschlich sinnvoll in einen neuen Aufgabenbereich reinzukommen. Weil das ist ja das Ziel. Ja? Ich möchte mich ja nicht nur von Menschen trennen, sondern ich möchte schon sehen, dass die wieder Fuß fassen im Leben. Weil das, glaube ich, gehört zu der ganz großen Verantwortung von Unternehmen. Wie gehe ich mit Menschen um und wie setze ich dadurch auch einen Impact in unserer Gesellschaft? Unternehmen haben Verantwortung in unserer Gesellschaft.
Absolut. Also ein letzten Endes komplett wertegetriebener Prozess von dem Moment, wo ich das Unternehmen präsentiere, es in der Öffentlichkeit darstelle, damit Leute interessiert an dem Unternehmen sind, sich überhaupt mal bewerben, dann im Onboarding, in der Entwicklung der Menschen im Betrieb bis hin dann auch zu so einer Trennungsseite. Zum Abschluss, André, du machst das jetzt seit vielen Jahren und bist gerade, weil es so
personenbezogen ist, weil es so viel emotionale Komponenten gibt,
ja,
und weil es auch so stark wertegetrieben ist, ja auch persönlich davon betroffen. Ne? Also du standst ja nicht nur Löcher in Blech, sondern du bist permanent in emotionalen und sehr privaten Situationen. Belastet dich das? Kannst du damit umgehen? Also gib uns mal so einen Blick in deine Person, in so einem ganz speziellen Berufsbild, in dem du unterwegs bist.
Ja, spannend, spannend. Wir haben ja Clevolution zusammen gegründet, meine Frau und ich. Und das ist für uns ein ganz großer Vorteil, weil wir sind uns gegenseitig Sparringspartner. Wir haben die männliche und die weibliche Perspektive auf Dinge. Wir haben unterschiedliche Blickwinkel und Herangehensweisen. Und das bereichert, weil wir dann gerade auch in stressigen Phasen, in Phasen, wo wir Dinge mitbekommen, die belastend sein können, ja, wie auch mit Menschen vielleicht in Unternehmen umgegangen wird oder wie Prozesse gestaltet werden, weil wir uns da gegenseitig austauschen können. Und das ist sehr bereichernd. Und der zweite Punkt ist, ich bin christlich gläubig, ja, und das ist für mich ein ganz, ganz großer Anker. Ja, da bekomme ich meine Kraft her. Und da kann ich aber auch ein Stück weit meine Probleme und das, was mich ein Stück weit belastet, was ich mit mir rumtrage, abgeben. Und das hilft mir in meinem Alltag, in meinem Beruf. Und das versuchen wir jeden Tag zu leben. Und das mit einer gewissen Freude, weil es einfach richtig Spaß macht, mit Menschen unterwegs zu sein. Und weswegen wir auch von der ursprünglichen reinen Personalvermittlung sehr stark noch in Richtung Führungskräfte, Begleitung und Entwicklung gegangen sind, weil wir sehen, wie groß der Need ist, dass sich Menschen in Menschen investieren, dass Menschen Menschen entwickeln und weiterentwickeln. Mhm. Und das, wenn möglich, nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig von Generation zu Generation. Und dann sehe ich auch Land in diesem Land für die nächsten Generationen, für mehr Unternehmens- und Wirtschaftswachstum wieder. Und da freue ich mich drauf.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie an meiner Stelle säßen, könnten Sie in die leuchtenden Augen von André Hund gucken, der ganz begeistert von seiner Branche und von seinen Aufgaben redet. Danke für das wirklich instruktive Gespräch. Wir haben, glaube ich, mitbekommen, wie viel Verantwortung in dem Umgang mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, aber wie viel Chancen und vor allen Dingen wie viel Möglichkeiten, Werte zu bringen, Werte in die Zukunft zu führen, Unternehmen damit wertvoller zu machen und nicht nur in Euros, sondern halt auch auf die Mitarbeiter bezogen. Das sind sehr, sehr schöne Gedanken, mit denen wir Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Abend oder den Morgen, wann immer Sie uns gehört haben, schicken möchten. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten und bis bald.
Ja, auch ich danke noch ganz herzlich für die Einladung, fürs Gespräch und es war mir Freude und Ehre zugleich.
Tschüss, André.
Das war Wohngefühl. Ein Podcast der GWH Immobilienholding. Abonnieren Sie den Kanal und empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns in die Kommentare. Und wenn Sie mögen, hören wir uns kommenden Dienstag wieder.